Damit
das
Licht im Schacht. Zwei Typen graben in der Bibel. Licht im Schacht.
Herzlich willkommen zur 12. Folge des Podcastes Licht im Schacht mit euren beiden Hosts David und Lars. Heute haben wir wieder einen Gast da, nämlich den Arno, der ist gerade Schülerpraktikant und der hat heute wieder die Ehre, den Bibeltext vorzulesen. Aber bevor er das tut, meine kurze Frage an dich. Arno, wer bist du? Wo kommst du her? Warum bist du bei uns?
Ja, ich bin der Arno, ich bin 16 Jahre, komme aus Hohenfichte, bin zurzeit im Gymnasium von Augustusburg, besuche dort die 10. Klasse und spiele leidenschaftlich gern Orgel und mache das auch total gerne.
Und das kann ich bestätigen, also Arno und Orgel, das passt wie sagt man so schön, Topf auf Deckel, Deckel auf Topf. Also das war regelmäßig unser Gespräch zum Mittagstisch. Also was sind die Vorzüge von, ich wusste nicht mal, dass es so verschiedene Orgeln gibt, dass es romantische Orgeln gibt und weniger romantische Orgeln. Ja, also ich habe viel gelernt durch dich, war wirklich eine coole Zeit. Und wir sind ja heute tatsächlich auch zum ersten Ferientag. Also ihr seid hoffentlich, zumindest hier in Sachsen, schön reingedeift in die Ferien. Ich wünsche euch eine geile Ferienzeit. Ich hoffe, ihr hört das jetzt gerade auf eurem Liegestuhl bei einer schönen Limonade.
Auch von mir Glück auf und ich wünsche euch natürlich auch schöne Ferien. Ich hoffe, wir sehen uns auf irgendwelchen Rüstzeiten wieder. Das könnte ja durchaus passieren. Vielleicht hört ihr auf einer Rüstzeit von uns unseren Podcast an. Das wäre ja wild. Wir haben heute einen, wie immer, spannenden Bibeltext. Wir sind mal wieder im Alten Testament unterwegs. Ihr werdet es gleich hören. Es geht um jemanden, der zu Ruhm gekommen ist, der bekannt geworden ist. Und darum wollte ich mal mit der Frage an dich einsteigen, Lars. Wie geht's dir damit, wenn du Likes bekommst, wenn du merkst, hey, da kennen mich Leute? Also berühmt ist vielleicht übertrieben, aber wenn, ja.
Du kannst schon so sagen, ich bin schon mega berühmt. Nee, Spaß beiseite. Für die, die es nicht wissen, ich bin ja über Instagram mal ein bisschen steil gegangen, halbwegs steil. Also ich sag mal dritte Bundesliga steil oder Regionalliga steil.
Regionalliga,
ja. Ja, lass es Regionalliga. Gibt's ganz andere Geschichten. In Zeit von Corona, dass ich hier angefangen habe, Instagram zu machen, ich hatte es vorher überhaupt nie gereizt, eigentlich überhaupt nie interessiert. Und dann war aber ja alles, geschlossen. Dann konnten wir Jugendarbeit nicht mehr so machen, wie wir es bisher kannten. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann muss ich dorthin gehen, wo Jugendliche sind. Habe mit Insta angefangen und habe dann irgendwann mal Sticker rausgebracht. Und das war schon irgendwie ein komisches Gefühl. Also ich habe insgesamt 6.000 Sticker produzieren lassen und die sind alle, also ständig wollten Leute neue Sticker haben und haben die in Urlaub mitgenommen und haben die irgendwo hingeklebt. Also es kleben Sticker von mir auf Hawaii, in Tokio, in Australien, in den Alpen.
Hast du dann immer Beweisfotos bekommen?
Ich habe immer Beweisfotos bekommen und habe sozusagen die dann repostet. Und das ist trotzdem ein komisches Gefühl, weil ich eigentlich ein Mensch bin, auch wenn man das nicht so denkt, der nicht so gerne im Mittelpunkt steht. Also ich finde das eher unangenehm. Also ich komme auch mit Lob ganz schlecht klar. Also okay. Wenn jemand sagt, oh toll, und bist du der? Oder ich musste dann irgendwelche Dinge plötzlich unterschreiben. Also so Autogramme geben, wo ich gedacht habe, oh nee, Freunde, ich habe einfach nur dünnes Gesülze auf Instagram gedroppt und jetzt kommen ja Leute zu mir und wollen von mir eine Unterschrift. Es war mir völlig unangenehm, aber Social Media funktioniert halt so. Ne? Du kannst, also wir haben ja auch so einen Insta-Kanal für unsere Jugendarbeit, aber ohne Gesichter ist das halt schwierig. Du brauchst irgendwie ein Gesicht, was für den Kanal steht und dann folgen die Leute, weil Menschen folgen Menschen. Und ich hatte da wirklich Schwierigkeiten am Anfang damit umzugehen. Also das greift ja bis in unsere Familie rein, dass Schüler von meiner Frau zum Beispiel, die ist Lehrerin für Chemie und Physik und Kunst, und die dann immer wieder gefragt haben, können Sie mal von Ihrem Mann noch ein paar Sticker mitbringen und so. Und das war ihr dann auch ein bisschen unangenehm. Ja. Also von daher bin ich, glaube ich, ein Mensch, der tatsächlich mit Lob gar nicht so gut umgehen kann, weil mir das ein bisschen unangenehm ist. Also ich versuche mich dann ganz schnell irgendwie aus der Situation zu stehen, wenn mich jemand lobt und sagt, ja, ist schon okay.
Also müssen wir hoffen, dass der Podcast nicht durch die Decke geht.
Nee, der darf schon trotzdem durch die Decke gehen. Ihr dürft mich noch nicht so viel loben. Müsst sagen, der David, der hat hier absolut abgeliefert und der David ist toll. Oder wie gehst du mit Lob um?
Ich glaube, ich habe jetzt nicht die Situation, wie du erlebt, dass man so übelst in der Öffentlichkeit steht.
Übelst, also so, ne?
Wir reden jetzt hier von Regionalliga bist, dann bin ich Kreisliga, Kreisliga bekannt.
Bambini.
Also das ist schon manchmal spannend, dass einen ja viele Leute kennen, weil man oft vor Menschen steht, aber ich kenne ja die Leute nicht. Also ich war mal irgendwo im Urlaub und mich hat jemand angesprochen und gesagt, oh, Sie sind doch der Herr Rümmler. Und ich, damals war ich glaube ich auch noch Lehrer, vielleicht darum Herr Rümmler, und ich wusste nicht mal, wer das war. Also das ist schon ein bisschen unangenehm, weil die Leute kennen uns, aber wir kennen ja deswegen die Leute nicht mit Namen oder so. Aber sonst habe ich da wenig Erfahrung. Aber ich habe eine witzige Story dazu. Ich habe in Baden-Württemberg studiert und dort haben wir immer so eine große Sommerrüstzeit gemacht und da haben wir in Heidelberg ein Stadtspiel gemacht. Das war richtig cool. Da hatten die Teilnehmer, die sind immer so in Fünfergruppen los und die mussten quasi Selfies von allen Mitarbeitern machen. Ich glaube, wir waren 10 Mitarbeiter und waren aber irgendwo in der Stadt versteckt. Also deren Aufgabe, uns zu finden. Also die eine Person stand als Schaufensterpuppe in einem Sportladen. Die andere Person hat von der Straßenmeisterei solche Klamotten oder von Mülldienst so Klamotten gekriegt, so orange, und hat die Straße gekehrt. Und meine Rolle war, als Business-Typ in einem Starbucks zu sitzen. Also ich hatte Anzug an und saß mit Laptop im Starbucks. Und witzigerweise saßen dort ja auch noch andere Leute, die nichts mit dem Spiel zu tun hatten. Und dann kamen die ersten Jugendlichen, haben mich gefunden und Selfies mit mir gemacht. Und man merkt, wie alle ringsherum anfangen zu murmeln und sich zu fragen, wer ist das?
Ja, ist,
und
ja,
irgendwann, und wirklich,
irgendein Hollywood-Star.
Und voll klischee-mäßig kam irgendwann eine Gruppe Asiaten auf mich zu, also ein Paar, und sagten, darf unser Kind ein Selfie mit dir machen? Dann habe ich dem auf Englisch erklärt, dass ich nicht berühmt bin, dass wir nur ein Spiel machen. Also war denen scheißegal, die wollten unbedingt, dass das Kind von denen ein Selfie mit mir macht. Da habe ich gesagt, okay. Und dann ging das weiter, dann kamen die nächsten Leute, dann kamen Leute von der Straße rein und wollten Selfies mit mir machen. Und irgendjemand hat dann gesagt, ich wäre ein Schauspieler aus Spider-Man, keine Ahnung, ja, wem ich ähnlich aussehe.
Ja, das wäre ja am ehesten, weil der Spider-Man, der hatte immer so eine komplette Montur, da weiß man ja nicht, wie er aussieht.
Vielleicht deswegen, auf jeden Fall. Hatte sich das dann wirklich dort rumgesprochen, dann standen die Leute an, um mit mir Selfies zu machen. Und das war so ein merkwürdiger Moment. Ich habe irgendwann noch aufgegeben, das zu erklären, weil es war sinnlos. Die haben mir eh nicht zugehört, die wollten einfach unbedingt das Selfie mit mir. Das war natürlich auch für das Spiel doof, weil die Gruppen haben mich viel einfacher gefunden, weil dann dort schon Leute anstanden, um Selfies zu machen. Und ich hab das dann genutzt, als mal keiner anstand, habe mich in die letzte Ecke verzogen und dann wurde es besser, aber es war verrückt. Und ich glaube, wirklich berühmt zu sein, ist super anstrengend. Ja. Wenn du nicht einfach deinen Kaffee trinken kannst und dir ständig Leute auf die Nerven gehen, und du musst immer gucken, wie bin ich angezogen, ich darf nicht bubbeln in der Öffentlichkeit und so.
Sonst, machst du wohl manchmal sonst?
Also nein, natürlich nicht, aber ja, das war jedenfalls eine witzige Geschichte.
Super, spannend. Wir sind ja so ein bisschen beim Thema Loben und irgendwie schon, ja klar, ich mag das nicht so öffentlich, aber innerlich findet man es ja trotzdem irgendwie gut. Also keine Ahnung, kennst du diesen Widerspruch, ja, dass man sagt, so gelobt zu werden ist im ersten Mal unangenehm, aber wenn du dann zu Hause drüber nachdenkst, auch schön, kam scheinbar heute gut an, findet man es eigentlich doch ziemlich schlecht. Und ich habe mal eine Frage an dich, würdest du lieber ehrlich kritisiert werden oder unehrlich gelobt, wenn es nur noch eins von beiden gäbe?
Okay, also das Lob würde nicht stimmen quasi.
Genau.
Das wäre dann quasi auch irgendwie eine Kritik. Also wenn die Sachen, die Predigt war gut, heißt ja eigentlich, die war scheiße. Boah, also ich glaube, es ist immer schwer, oder ich merke, dass es ist schwer, direkt nach irgendwas, was man gemacht hat, mit einer Kritik umzugehen. Also wenn ich gepredigt habe und direkt danach kommt jemand auf mich zu und sagt, boah, die Punkte waren kacke, das hätte ich anders gesagt, dann merke ich, dass man in dem Moment irgendwie noch so emotional ist. Ja. Wenn mir das jemand einen Tag später sagt, kann ich das gut einordnen und konstruktiv damit umgehen. Aber mir jetzt vorzustellen, dass immer bei allem, was man tut, erstmal Kritik kommt, weil die Leute nie mehr loben, das wäre schon hart. Ich glaube, direkt danach würde ich sogar lieber hören, es war gut, obwohl es vielleicht nicht so war, um erstmal selber zu landen und am nächsten Tag vielleicht konstruktiv nochmal zu reflektieren, was war gut und was war nicht gut.
Ja, ich glaube auch, dass wir auf der Dauer gar nicht von nur Kritik, das könnten wir gar nicht leben. Da würde jeder Mensch sagen, dann lieber unehrlich gelobt,
ja,
weil auf die Dauer macht das ja was mit dir. Wenn du immer das Gefühl bekommst von allen, denen du begegnest, dass das, was du tust, eigentlich Mist ist,
ja,
dann würde man irgendwann mal wahrscheinlich umswitchen und würde sagen, ich halte das nicht mehr aus, dann lobt mich lieber, auch wenn ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht ganz ehrlich.
Ja, das stimmt.
Also ich glaube, weil das so in uns drinsteckt, dass wir Lob und Anerkennung irgendwie brauchen in einem gewissen Maß.
Es ist sogar eine Sprache der Liebe. Es gibt ja von Gary Chapman dieses Buch, die 5 Sprachen der Liebe, wo der so ein Stück erforscht hat, dass verschiedene Menschen durch verschiedene Sachen sich geliebt fühlen. Und eine dieser 5 Sprachen ist Lob und Anerkennung. Also es gibt Menschen, die brauchen das richtig, um zu wissen, ich bin jemandem wichtig. Und andere sagen, hey, ich brauche das gar nicht. Also da gibt es verschiedene Typen, wie man irgendwie sich auch lieben lässt.
Jetzt, wo du das sagst, erinnere ich mich dran, dass ich das mit meiner Frau gelesen habe, dieses Buch. Und das tatsächlich meine Sprache ist, also die,
ja,
Lob und Anerkennung. Und deswegen finde ich das jetzt erstaunlich, weil ich ja gerade zu Beginn gesagt habe, dass ich damit ganz schlecht umgehen kann. Aber das kommt vielleicht auch drauf an, wer das sagt. Also wenn meine Frau mich lobt, habe ich damit kein Problem. Also da wäre ich jetzt nie irgendwie rot und denke, oh nee, zu viel des Guten. Sondern da kann ich nicht genug davon bekommen. Aber wenn jemand Außenstehendes das sagt, von dem man es vielleicht auch nie erwartet, dann findet man es im ersten Moment, oder finde ich es im ersten Moment auch unangenehm, obwohl es genau meine Liebessprache ist, Lob und Anerkennung.
oder auch öffentlich, das ist ja auch dann unangenehm, wenn man sagt, jetzt kommt der Lars nochmal auf die Bühne, du hast es so gut gemacht.
Und dann Applaus und so, ja, das finde ich echt genau. Unangenehm.
Also ich glaube, das ist schon nochmal was anderes.
Ja. Zum Thema Lob und Anerkennung habe ich noch so gedacht, kennst du das, dass du ein Lob bekommst, innerlich aber, oder gleich so entgegnest, ja, nee, ist nicht der Rede wert, so nach dem Motto, innerlich aber stolz wirst. Also, dass dein Reden, was du antwortest, nicht zu dem passt, was in deinem Herzen passiert. Also, weißt du, was ich meine?
Ja.
Dass du so eine Floskel sagst, nee, das, wir sind ein Team und das haben wir als Team gemacht und innerlich denkst du, oh, ich bin ein geiler Typ.
Ist ja vielleicht manchmal auch so ein bisschen so ein frommes Ding, dass man sich nicht loben lassen kann oder dass man nicht einfach mal was Gutes dastehen lassen kann, sondern immer so tun muss, als es hat jemand anderes gemacht oder man versucht es Gott weiterzugeben, aber manchmal ist es ja auch nur vorgeschoben.
Ja.
Doch, das glaube ich schon.
Und ich glaube, das ist so gleich ein guter Einstieg in unseren Text. Bevor wir den aber hören, vielleicht nochmal kurz was zum Background vom Text. Wir lesen heute im Richterbuch, das Volk Israel hatte in dieser Zeit keinen König, es hatte bis dahin auch noch keinen König, also es gab auch nie vor den Richtern irgendwie Könige, sondern sie wurden regiert von sogenannten Richtern. Die Richter waren sozusagen als Stimme Gottes auf der Erde da und wenn es einen größeren Konflikt gab, dann konnten die Israeliten zu den Richtern gehen. Die Richter haben dann jeweils Gott befragt und haben dann eine Entscheidung getroffen und haben sozusagen das den Israeliten gesagt, was die Meinung Gottes ist zu ihrer Situation oder zu dem Konflikt, den sie hier hingebracht haben. Und in unserer Geschichte, die beginnt damit oder die schließt daran an, dass in dieser Zeit gerade Gideon Richter ist in Israel und sie haben gerade eine große Schlacht gewonnen, also eine militärische Schlacht gegen die Midianiter und unsere Geschichte schließt genau an dieser Stelle an. Bevor wir jetzt den Bibeltext hören, würde ich gerne noch ein Gebet sprechen. Herr, wir wollen dir Danke sagen, dass wir heute Podcastaufnahme haben, dass wir dein Wort hören dürfen. Wir wollen dich bitten, dass du uns dein Wort erklärst, dass es uns nicht nur in den Kopf geht, sondern auch ins Herz fällt. Amen.
Der heutige Text steht in Richter 8, die Verse 22 bis 35. Da sprachen die Männer von Israel zu Gideon: Sei Herrscher über uns, du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn, weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast. Aber Gideon sprach zu ihnen: Ich will nicht Herrscher über euch sein, und mein Sohn soll auch nicht Herrscher über euch sein, sondern der Herr soll Herrscher über euch sein. Und Gideon sprach zu ihnen: Eins begehre ich von euch, jeder gebe mir die Ringe, die er als Beute genommen hat. Denn weil es Ismaeliter waren, hatten sie goldene Ringe. Sie sprachen: Die wollen wir geben. Und sie breiteten einen Mantel aus, und ein jeder warf die Ringe darauf, die er als Beute genommen hatte. Und die goldenen Ringe, die er gefordert hatte, wogen 1700 Lot Gold, ohne die kleinen Monde und Ohrringe und Purpurkleider, die die Könige der Midianiter getragen hatten, und ohne die Spangen ihrer Kamele. Und Gideon machte einen Ephor daraus und stellte ihn in seine Stadt Ophra auf. Und ganz Israel trieb dort mit ihm Abgötterei. Und er wurde Gideon und seinem Hause zum Fallstrick. So wurden die Midianiter gedemütigt vor den Israeliten und hoben ihren Kopf nicht mehr empor. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre, solange Gideon lebte. Und Jerubbaal, der Sohn des Joasch, ging hin und wohnte in seinem Hause. Und Gideon hatte 70 leibliche Söhne, denn er hatte viele Frauen. Auch seine Frau, die er in Sichem hatte, gebar einen Sohn, den nannte er Abimelech. Und Gideon, der Sohn des Joasch, starb im hohen Alter und wurde begraben im Grab seines Vaters Joasch in Ophra, der Stadt der Abiesiter. Als aber Gideon gestorben war, kehrten sich die Israeliten ab und liefen den Baalen nach und machten Baal Berit zu ihrem Gott. Und sie dachten nicht an den Herrn, ihren Gott, der sie errettet hat aus der Hand aller ihrer Feinde ringsumher. Und er zeigten sich nicht dankbar dem Hause des Jerubbaal, das ist Gideon, für alles Gute, das er an Israel getan hatte.
Dankeschön.
Dann starte ich mal mit dem ersten Punkt. Ich würde den nennen: Hängt dein Glaube von Menschen ab? Ich bin da am Vers 22 oder 23 hängen geblieben, wo Gideon gefeiert wird und er, das hatten wir ja vielleicht vorher auch in unserer Vorrede, er gibt das erstmal an Gott weiter und sagt, nein, der Herr soll gelobt werden, so ungefähr, nicht ich. Aber am Ende lässt er sich trotzdem ganz schön feiern und lebt ein bisschen, da komme ich vielleicht in meinem zweiten Punkt noch dazu. Aber man sieht auch, dass die gleichen Menschen, die ihn am Anfang feiern, ihn am Ende vergessen. Also im Vers 33 steht ja, als Gideon gestorben war, vergessen sie erstmal Gott und sie vergessen aber auch die Familie von Gideon. Also es ist irgendwie alles weg. Das Lebenswerk war irgendwie schon wieder aus den Köpfen. Und so geht es ja im ganzen Richterbuch. Wenn man das mal liest, fragt man sich wirklich, sind denn die bescheuert? Wirklich, die machen irgendwelchen Mist. Gott nimmt seinen Segen zurück, es passiert was Schlimmes, die Nachbarvölker greifen sie an, sie sind irgendwie versklavt und so. Dann fangen sie wieder an, zu Gott zu schreien und sagen, Herr, wir brauchen dich. Dann schickt Gott einen Richter, es läuft kurz besser, hier waren es 40 Jahre. Und sobald es denen gut geht, vergessen sie aber Gott wieder. Und dann passiert wieder was Schlechtes. Und dieser Kreislauf kommt immer wieder im Richterbuch. Und wie gesagt, meine erste Reaktion war so, sind denn die dumm? Aber ich habe noch ein bisschen drüber nachgedacht und gedacht, mir geht's auch oft so. Also, dass man, wenn es gerade gut läuft, irgendwie Gott vergisst und denkt, oh, jetzt habe ich gerade alles im Griff. Aber wenn man mal vor richtig schwierigen Situationen steht, dann merkt, hey, ich brauche Gott ganz sehr. Aber auf was ich eigentlich raus will, dieses ihr Glaube oder der Glaube des Volkes damals hing ja daran, dass Gideon irgendwie vorangegangen ist. Trotz all seiner Fehlerhaftigkeit ist er irgendwie ein Vorbild und führt die Leute zu Gott. Und als er stirbt, fallen die Leute wieder von Gott ab. Und die Frage war so ein bisschen, hängt mein Glaube oder auch für euch Zuhörer, hängt euer Glaube an Personen? Also vielleicht ist das irgendwie der eine Prediger, den ihr immer anhört. Vielleicht ist das ein Podcast. Ist gut, Podcasts zu hören, aber es darf nicht alles sein. Ist, ja, keine Ahnung, die eine Person, der Instagrammer, der Influencer, dem du irgendwie folgst, hat dich begeistert. Und es ist nicht schlecht, wir brauchen Vorbilder. Aber ich glaube, es ist gefährlich, wenn man so eine Second-Hand-Spiritualität hat. Also eigentlich lebt man von dem Glauben, den andere haben. Man hat selber keine Erlebnisse mit Gott, sondern zehrt davon, was andere mit Gott erleben. Und ich glaube, an dem Punkt wird es schon irgendwie gefährlich, weil Gott will ja ganz persönlich zu jedem von uns sprechen, mit seinem Heiligen Geist seine Botschaften in unser Herz übersetzen. Und das, was dem Influencer vielleicht wichtig geworden ist aus dem Text oder das, was uns wichtig geworden ist, was wir hier in dem Podcast teilen, das kann eine Anregung für dich sein, aber das kann ja auch sein, das ist gerade gar nicht deine Lebenssituation. Und darum ist es so wichtig, selber Bibel zu lesen und zu beten, Gott, was willst du mir sagen? Selber im Gebet zu hören und zu fragen, Gott, was ist gerade dran in meinem Leben? Wo willst du mich verändern? Wo willst du mich hinschicken? Was ist gerade irgendwie, ja, das, was du mit mir vorhast. Und ich glaube, wir haben so eine Konsumhaltung bei ganz vielen. Also ich finde es immer ganz krass im Gottesdienst. Man geht dahin, setzt sich in die Bank, macht nichts, hört eine Stunde zu und geht wieder. Also man singt vielleicht mal mit, aber man lässt sich eigentlich so berieseln. Und ich fand es so krass, als Corona war, dass ganz viele, die dann vielleicht nicht mehr in die Kirche gehen konnten, die Zeit lang, einfach nichts hatten. Also die es nicht geschafft haben, zu Hause eine Andacht zu feiern oder so. Und es ist gar kein Vorwurf, sondern ich glaube, das liegt daran, dass wir das nicht fördern, auch als Kirche, als Gemeinde, auch als Jugendarbeit. Also wir führen Leute, glaube ich, ganz oft gar nicht in so eine Mündigkeit, dass die selber Glauben leben können, sondern man braucht so Glauben von außen. Und ich, das ist vielleicht echt so der Punkt, der mir da am meisten aufgefallen ist. Gideon war ein gutes Vorbild in vielen Punkten, aber hat es nicht geschafft, die Leute zu einer Mündigkeit zu führen. Und ja, das habe ich mich auch ganz kritisch gefragt, wo mache ich das auch nicht? Ich gehe irgendwo hin, halte eine JG, hoffe, einen guten Impuls zu geben, aber werden die Leute dadurch ein Stück fähiger, selber Glauben zu leben?
Also im Grunde hinkten die Israeliten an dem Gideon dran, aber nicht an Jesus oder an Gott damals, sage genau. Ich mal. Also sie hatten eine Beziehung zu Gideon, solange der da war, gab es irgendwie noch diese Beziehung, aber sie haben halt nie wirklich eine eigene Beziehung zu Gott gehabt, der hinter Gideon genau. steht. Und wo Gideon nicht mehr da war, haben sie sich auch für Gott nicht mehr interessiert.
Und ich finde es ja auch spannend, wenn man Gideons Geschichte noch ein bisschen anguckt, also lest gern mal die zwei Kapitel davor, der startet ja als eine übelste Pfeife. Der jammert ja die ganze Zeit rum, Gott beruft ihn und er sagt, ich bin der Kleinste, ich bin so unbedeutend, ich kann doch nichts. Aber Gott formt ihn und sagt, du bist mein starker Held und solche coolen Sachen. Also ich will jetzt nicht alles spoilern, lest es einfach mal. Aber der Gideon geht selber so einen Weg mit Gott und wird mega verändert. Also wenn man den Gideon vom Anfang mit dem Gideon von unserem Text heute vergleicht, ist es übelst cool, wie Gott ihn geformt hat. Und das geht uns ja durch die Lappen, wenn wir uns nicht selber von Gott formen lassen, sondern immer nur hören, was andere mit Gott erleben.
Ich bin an einem ganz ähnlichen Punkt hängen geblieben, auch Vers 22, 23. Israel, ich hatte es ja vorhin schon zu Beginn gesagt, hatte keinen eigenen König. Und jetzt nach dieser Schlacht treten die Israeliten zu Gideon und wollen ihn zum König machen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das mega schmeichelhaft für Gideon war. Also du hast derartig geil delivered. Ja. Du hast die Midianiter platt gemacht. Wir wollen, dass du jetzt der Chef bist. Wir wollen, dass du der König wirst. Nicht nur du, sondern wir wollen sogar, dass dein Sohn danach dir König wird und dessen Sohn, also sie bieten ihm eine Erbmonarchie an. Also wenn du das Angebot annimmst, mit anderen Worten, dann hast du ausgesorgt. nicht nur du, sondern deine Kinder, dann geht es deiner gesamten Familie. Und wir hatten das ja in der letzten Podcast-Folge, glaube ich, gehört, oder der vorletzten, wo es darum geht, dass gerade die Erben, die Kinder, die da kommen, eine wichtige Rolle spielen für Selbstverständnis. Also die bieten den Gideon an, wenn du das annimmst, dann hast du und deine Familie, deine Nachkommen haben ausgesorgt. Und hier reagiert Gideon ganz spannend. Hier heißt es im Vers 23, ich will nicht Herrscher über euch sein und mein Sohn soll auch nicht Herrscher über euch sein, sondern der Herr soll Herrscher über euch sein. Und das klingt auf den ersten Blick, wie du das auch schon gesagt hast, extrem glaubensstark. Aber wenn man genau hinschaut, dann sind mir zwei Sachen aufgefallen. Nämlich zum einen, er lässt das Lob seiner Person stehen. Du hast Midian oder hast uns aus den Händen Midians befreit. Also du bist der Held. Du hast das alles gemacht. Anders als sonst verweist der Gideon nicht auf Gott. Also er sagt nicht, ey, ich kann da nichts dafür, sondern Gott hat uns den Sieg geschenkt. Er war es, der die Midianiter platt gemacht hat. Damit habe ich ganz, ganz wenig zu tun. Ich bin ein ganz kleines Licht dabei, sondern Gott hat das getan, das macht er nicht. Sondern er lässt das Lob einfach stehen, obwohl er wusste, dass er am Ende zu diesem Sieg nie wirklich die Riesenschritte dazu getan hat. Und das Zweite, er lässt sich beschenken, Vers 24. Also er nimmt das Lob an, lässt es auch so stehen, gibt es nicht weiter an Gott und sagt, wenn er mich schon immer so lobt, dann hätte ich schon eine kleine Bitte, was ich ganz gut finden würde. Und zwar, wenn ihr mir eure goldenen Reifen und Geschmeide und Klamotten gebt. Und dann haben die das alles zusammengeschüttet und haben da über 20 Kilo Gold zusammengetragen.
Bei den heutigen Goldpreisen wäre das ja
Wahnsinn. Das wäre krass, oder? Wenn er das damals angelegt hätte, da hätte seine Familie wirklich ausgesorgt.
Das stimmt.
Und dieses Handeln wird im Verlauf der Geschichte noch zum Verhängnis. Und was mir hier aufgefallen ist, er wird sozusagen nicht durch Schwierigkeiten zu Fall gebracht oder von Gott weggebracht durch Schwierigkeiten, sondern durch Annehmlichkeiten. Also es gibt ja auch heute Menschen, die wenden sich vom Glauben ab, weil sie plötzlich in Schwierigkeiten geraten, weil vielleicht ein geliebter Mensch stirbt, weil jemand schlimm krank wird, weil plötzlich was eintritt, was ich nie erwartet habe, was mein Leben ins Schwanken bringt, ins Wanken bringt, weil ein Gebet vielleicht nicht erhört wurde. Also irgendwas, was ich erlebe, wo ich plötzlich Ärger auf Gott habe und sage, Gott, wenn du sowas zulässt, will ich mit dir nichts mehr zu tun haben.
Ja.
Das sind so Punkte, wo man vom Glauben abfallen kann, weil mir was passiert, was ich mit meiner Gottesvorstellung nicht zusammenbekomme. Und man wirft daraufhin den Glauben über Bord. Das ist mega schade, weil Gott uns ja in seinem Wort nie versprochen hat, dass uns hier auf der Welt immer super mega gut geht, dass alles wie am Schnürchen läuft. Aber das gibt's bis heute, dass Leute Gründe finden, wo Schwierigkeiten in ihren Weg liegen und sie plötzlich sagen, mit Gott will ich nichts zu tun haben. Das ist ja aber eben bei Gideon nie. Bei Gideon ist es eben keine Schwierigkeit, sondern eine Schmeichelei. Also Gideon stolpert nie über Gegenwind, den sein Glaube bekommt, sondern wenn man so will, Gideon stolpert über Rückenwind, den er bekommt. Und ich habe so gedacht, wir hatten das ja zu Beginn gesagt, dass wir uns heute oder viele Menschen sich nach Lob und Anerkennung sehen. Und darum glaube ich, dass auch diese Gefahr bei uns heute sehr präsent ist, weil ich nicht anecken will. Ich will meinen Status nie verlieren. Ich will das machen, was die Mehrheit tut. Dass die Mehrheit auf meiner Seite ist. Dass meine Bubble groß ist, wenn man so will. Es gefällt mir gut, wenn viele Menschen ganz positiv über mich denken. Ich passe mich der Meinung der Mehrheit notfalls an, dass es auch so bleibt. Also wenn dich jemand lobt, dann sagst du dem als nächstes nie unbedingt, in der und der Situation bin ich einer ganz anderen Meinung. Man schwimmt dann lieber mit und sagt, oh, wenn er mich lobt, das wollen wir dann erhalten, das wollen wir konservieren, das Lob. Also ich darf jetzt nichts machen, was mich irgendwie anecken lassen würde. Wenn ich aber die Bibel ernst nehmen will, und hier wird sozusagen das Problem draus, dann wird das nicht immer funktionieren. Dann werde ich kein Leben leben können, wo ich nicht anecke, sondern ich werde anecken müssen. Denn die Bibel enthält auch viele Aussagen, die sind in unserer Zeit eben nicht, wie heißt es so schön, en vogue. Also die widersprechen unserem heutigen Zeitgeist diametral. Und ich stehe dann vor der Frage, will ich mir die Schmeichelei meines Umfeldes, meiner Klassenkameraden, meiner Arbeitskollegen, meiner Nachbarn erhalten? Oder das Lob, die Anerkennung, den Status? Oder bin ich auch bereit zu widersprechen, wenn das Wort Gottes in Frage gestellt wird? Oder zu meinem Glauben zu stehen, selbst wenn mein gesamtes Umfeld die Dinge völlig anders sehen? Und in uns drin steckt eben oftmals, eigentlich will man diesen Status erhalten. Und eigentlich will man lieber gelobt werden von seinem Umfeld, als irgendwie auf Widerstand zu stoßen. Aber, und das sehen wir an der Geschichte, dass es am Ende nie entscheidend ist, ob alle um dich herum immer deiner Meinung sind, sondern am Ende ist entscheidend, welche Meinung hat Gott über dein Leben. Und das war so ein Punkt, wo ich hängen geblieben bin.
Spannend, weil das, was du sagst, sieht man ja auch, wenn man so auf die Weltchristenheit guckt. Also in den Ländern, in denen es wirklich, wo die Leute reich sind, also der Westen, wie man so schön sagt, also Europa und Nordamerika, das sind ja die Länder, wo die meisten Kirchenaustritte zum Beispiel passieren oder wo das Christentum schrumpft. Und in den Ländern, wo es zum Teil auch wirklich herausfordernd ist, wo Christen verfolgt werden, wo Hunger und Armut herrschen, das sind die Länder, wo immer mehr Leute zum Christentum finden. Weil, glaube ich, einmal das Existenzielle da ist. Ich merke hier, mit meinen Möglichkeiten komme ich nicht weiter. Und ich glaube aber, der zweite Punkt ist auch, diese Verführung ist nicht da. Also ich habe das mal von einem verfolgten Christen in einem Vortrag gehört, der hat gesagt, hey, betet nicht dafür, dass bei uns die Verfolgung aufhört, weil unter diesen Schwierigkeiten wächst Gemeinde. Ich bete lieber dafür, dass bei euch in Europa die Versuchung aufhört. Also dass man von allen möglichen abgelenkt ist, von dem Reichtum. Und alles, was wir haben, hat er auch so gesagt, das bindet uns ja. Also ich habe ein Motorrad, das ist schön, aber ich musste damit letzte Woche in die Werkstatt fahren und ich musste zum TÜV fahren, ich musste das tanken und putzen und reparieren. Aber alles, was wir haben, hat das Potenzial, uns irgendwie auch abzulenken. Und das passt ja sehr gut zu dem, was du gesagt hast.
Ja.
Cool, vielen Dank. Mein zweiter Punkt schließt da vielleicht an, passen Wort und Tat zusammen. Das finde ich auch spannend in dieser Geschichte, was du schon gesagt hast, Vers 23. Er sagt, ich will nicht König sein und mein Sohn soll nicht König sein. Aber wenn man dann so liest, Vers 30 und 31, er lebt wie ein König. Also er hat ganz viele Frauen, er hat unglaublich viel Reichtum. Und das Krasseste ist eigentlich, sein Sohn heißt Abimelech. Das heißt, mein Vater ist König. Also er sagt, ich will nicht König sein und nennt seinen Sohn Abimelech. Das ist wirklich irgendwie eine Ironie in sich. Und ich glaube, dass das was ist, was ja auch für uns heute wichtig ist, dass uns Leute an unserem Handeln ja auch messen, sind die Christen, also leben sie auch als Christen, sind wir authentisch? In Jakobus 2, Vers 17 steht, Glaube ohne Werke ist tot. Und ich glaube, das gehört absolut zusammen. Und man hat, glaube ich, immer wieder die Gefahr, auf einer von beiden Seiten vom Pferd zu fallen. Wir haben letztens über diesen Spruch oder das Zitat gesprochen, predige das Evangelium, wenn es sein muss, auch mit Worten oder zur Not auch mit Worten.
Ja.
Wo wir ein bisschen gesagt haben, das ist Käse in dem Punkt, wo man denkt, ich handle gut und das reicht. Aber ich glaube, und da gebe ich dir recht, aber ich denke, man kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, wenn ich nur rede, aber ganz anders handle, bin ich auch nicht authentisch.
Ja.
Also das muss irgendwie miteinander einhergehen. Und ich denke, das hat auch so ein Potenzial im Alltag. Also das sind manchmal so Kleinigkeiten, wo man irgendwie ein Zeugnis ist. Einfach mal jemanden anlächeln, jemanden vorlassen an der Kasse, sich zu entschuldigen. Also ich habe letztens von einem Beispiel gehört in der Predigt, wo jemand gesagt hat, ich bin eigentlich Christ geworden, weil sich mein Vater bei mir entschuldigt hat nach einem Streit und gesagt hat, mir hat Gott das aufs Herz gelegt, ich bin zu weit gegangen, das war ein Wort zu viel, ich möchte mich bei dir entschuldigen, mein Sohn. Und das hat dieses Kind so überzeugt, dass das Evangelium im Leben seines Vaters wirklich Auswirkungen hat, dass der daraufhin dann sein Leben Jesus gegeben hat.
Genial.
Wo ich dachte, das ist so cool, das ist Wort und Tat zusammen. Weißt du, wenn der Vater immer predigt, aber sich verhält wie so ein, keine Ahnung, Vollidiot, dann ist es nicht authentisch. Oder man würde nicht zu einem Eheberater gehen, wo man sieht, der führt eine beschissene Ehe. Also es muss irgendwie miteinander einhergehen und das ist beim Gideon schon spannend. Und passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Und ich glaube, das kann so eine Ermahnung an uns sein, das zu prüfen, dass Wort und Tat irgendwie zusammenpassen.
Dankeschön. Ich bin hängen geblieben bei Vers 27 noch. Da ist von diesem sogenannten Ephod die Rede. Und vielleicht haben sich einige Hörer gefragt, was ist eigentlich bitte ein Ephod? Ist das irgendwie ein antikes Vehikel? Ist es ein antikes Möbelstück oder was auch immer? Nee, es ist ein priesterliches Kleidungsstück. Und er hat relativ viel Gold eingesammelt und da könnte man sich ja vorstellen, wie sieht das jetzt aus? Ist es wie eine goldene Ritterrüstung, die er da gebaut hat? Nee, man hat sozusagen das Gold geschmiedet zu ganz flachen Platten. Man hat die ganz dünn geschnitten, also in Fäden aufgeschnitten und diese Fäden wurden in das Gewand mit eingewebt. Also es war ein priesterliches Kleidungsstück, wie ein priesterliches Obergewand. Und mir sind zwei Probleme hier aufgefallen. Zum einen Gideon, der dieses Priestergewand herstellen lässt oder herstellt, der war kein Priester. Der stammt aus dem Stamm Manasse und Manasse stellte, also dieser Stamm stellte keine Priester, sondern Gott hatte Aaron und seine Söhne als göttliche Priesterlinie eingesetzt und nicht den Gideon und auch nicht den Stamm Manasse. Das zweite Problem, was hier auftaucht, der stellt dieses Priestergewand in seine Heimatstadt in Ophra auf. Die von Gott eingesetzten Priester, die waren aber in der Stiftshütte aktiv. Also noch lange bevor Israel einen eigenen Tempel hatte, also ein Steingebäude in Jerusalem, den Salomo gebaut hat, hatte man sozusagen als Tempel eine Art Zelt, die sogenannte Stiftshütte, die war mobil, die stand aber zur Zeit Gideons in Shiloh und eben nicht in Ophra. Und daraus folgt für mich, dass der Gideon gewissermaßen einen eigenen Priesterdienst gründet. Und das nennt die Bibel eben, weil es nicht von Gott initiiert ist, weil Gott eben nicht gesagt hat, Gideon, mach so Priestergewand und fang mal noch so eine Außenstelle an in Ophra. Wir haben zwar schon die in Shiloh, aber wir wollen, wie heißt das?
Eine Filiale.
Wir brauchen noch eine zweite Filiale in Ophra. Fang dort auch mal an. Nee, das hat Gott nie gesagt. Und deswegen nennt die Bibel das Götzendienst oder Abgötterei. Das bedeutet, man hat jetzt von einem anderen Ort, von einem anderen Gegenstand etwas erhofft oder sich versprochen, was nicht Gott ist. Man hat etwas anderes zu Gott gemacht. Und ich glaube, das hat auch für uns heute eine ungeheure Relevanz, weil es uns die Frage stellt, wo mache ich in meinem Leben etwas zu Gott, was nicht Gott ist? Für die Israeliten ist dieser Ephod, dieser Ort, sogar wie so ein Talisman geworden. Also sie sind dann dorthin gepilgert, möglicherweise, weil es vielleicht für einige kürzer war, weil es näher war, weil sie diesen Ephod mit diesem großen Sieg verbunden haben. Whatever. Aber es ist wie ein Glücksbringer geworden. Man erwartet sein Glück eben nicht mehr von Gott, sondern macht es an Gegenständen, an Orten oder eben sogar an Menschen fest. Und ich bin neulich in Vorbereitung für diesen Podcast bin ich über eine Umfrage gestoßen, die stammt allerdings von 2021. Keine Ahnung, ob das heute auch noch so gilt, aber ich kann mir es durchaus vorstellen. Und da glaubt knapp die Hälfte der Deutschen an Symbole oder Rituale, die Glück bringen. Und das fand ich mega erstaunlich. Also 50% der Deutschen glauben an Glücksbringer. Oder Rituale, die sie tun, die Glück bringen sollen. Also das vierblättrige Kleeblatt, die Sternschnuppe, auf Holz klopfen oder auch Rituale. Und du erlebst es ja manchmal oder man hört es ja manchmal so bei Fußballspielern, dass sie sagen, ich ziehe immer den rechten Schuh zuerst an und dann wird das Spiel gut und ich schieße Tor. Oder keine Ahnung, der Torwart, der immer den linken Pfosten streichelt sanft, bevor das Spiel startet, in der Hoffnung, in dem Glauben, ja, das bringt irgendwie was. Und die Bibel, die spricht nicht nur an dieser Stelle, sondern durchgängig negativ von solchen Symbolen und Ritualen, die sich letztlich von Gott losgelöst haben, die praktisch ohne Gott auskommen.
Ja.
Also es kann irgendwas sein, was ich mir, keine Ahnung, ins Auto hängen, wo ich sage, wenn das hängt, wenn die Plakette dort hängt, dann habe ich Glück, dann passiert mir kein Unfall. Oder wenn ich diese besondere Münze in meiner Geldbörse stecken lasse, dann habe ich Glück und dann habe ich genügend Geld. Das kann ganz verschiedene Auswirkungen annehmen. Oder das ist mein T-Shirt, wenn ich das anhab, dann habe ich immer gute Noten in Mathe gehabt und plötzlich wird ein T-Shirt zu sowas. Also, dass man wie Gegenstände oder Orte vergottet, also Gott draus macht und von den Dingen dann irgendwie was erwartet, was die gar nicht geben können. Und das zeigt uns ja die Geschichte. Die einzige Konsequenz war nicht, dass das plötzlich alles super lief, sondern dass Gott seinen Segen abgezogen hat, dass Gott sich zurückgezogen hat und dass sie von Gott abgefallen sind. Also von daher die spannende Frage an uns, wo erwartest du von dem Gegenstand, von dem Ritual etwas, was eigentlich nur Gott schenken kann?
Und man kann es ja durchaus durch gute Rituale oder Gegenstände ersetzen. Also keine Ahnung, wenn ich meine Kinder segne, bevor sie aus dem Haus gehen, ist ja auch ein Ritual, aber halt eins, was Gott irgendwie eingesetzt hat, den Segen. Oder keine Ahnung, ich habe irgendeine Spruchkarte im Handy hinten drin, wo ich immer wieder mich erinnere, ich bin nicht allein und Gott geht mit mir durchs Leben. Also das hat ja vielleicht den gleichen Effekt wie so ein Glücksbringer, bloß dass dort was dahinter steht.
Genau, aber es geht eben nicht um das Ritual, sondern es geht letztlich um den Gott dahinter.
Ja.
Also natürlich, wir haben auch bei uns in der Küche ein Kreuz hängen. Ne? Man könnte sagen, oh, Symbol aufgehangen und das soll jetzt irgendwas bewirken. Ja, nee, das Kreuz bewirkt nichts in meiner Küche. Aber es erinnert mich immer an Jesus, der für mich ans Kreuz gegangen ist, damit ich trotz meiner Unvollkommenheit, trotz meiner Fehlerhaftigkeit mit Gott verbunden bin. Und er sein Blut für mich gegeben hat, damit ich erlöst bin. Die Symbole sollen halt auf das dahinter verweisen.
Ja.
Aber dort, wo sie davon losgelöst sind und wie rum ich einen Schuh anziehe oder welches T-Shirt ich anziehe, das hat nichts mehr mit irgendeinem Glauben an den Gott zu tun.
Das stimmt, ja. Cooler Punkt, vielen Dank. Dann würde ich sagen, kommen wir zu unseren Nuggets, oder? Ich fange mal an und mein Nugget hängt an meinem ersten Punkt. Diese Second-Hand-Glauben will ich nochmal hinterfragen. Also wo habt ihr so einen Second-Hand-Glauben? Wo hängt euer Glaube zu sehr an irgendwelchen Personen, an Influencern, was sie denken oder an Predigern? Wo machst du dich vielleicht selber gar nicht auf den Weg, Gott zu fragen, was willst du mir sagen? Also meine Ermutigung an euch: Lasst euch gern von Leuten inspirieren, aber sucht noch viel mehr und viel wichtiger selber die Begegnung mit Gott durch sein Wort oder durch Gebet und fragt wirklich und erwartet, dass Gott zu euch spricht, was er für euer Leben vorhat.
Mein Nugget, ich bin noch mal ein bisschen hängen geblieben bei dem, dass Gideon letztlich nicht Gott die Ehre gibt, sondern dass er alle Ehre für sich in Anspruch nimmt und die Schätze einsammelt und sich da beschenken lässt. Und ich mache dir mal Mut, gib Gott die Ehre für das, was in deinem Leben gelingt. Das lässt uns nämlich auch demütig bleiben und werden, dort, wo wir es vielleicht nicht sind, dass wir, wenn was gelingt, dass wir in einem Gebet sagen, ey Gott, danke, dass mir das gelungen ist. Ey, danke für die geile Note in Mathe. Danke, dass ich die Führerscheinprüfung geschafft habe. Danke, dass ich jetzt in einer Beziehung leben darf zum Menschen, also jemanden kennengelernt habe. Oder danke für meine Eltern. Also all die Dinge, die gut laufen, dass ich mir nicht selbst daraufhin auf die Schulter klopfe, sondern dass ich Gott die Ehre gebe über die guten Dinge in meinem Leben.
Vielen Dank. Dann bleibt uns nur noch zu sagen,
Schicht im Schacht.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.